Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 15. Oktober, heute mit folgenden Themen. Den Krieg humaner gestalten, so das ambitionierte Ziel vom Auswärtigen Amt EDA. Lasst uns die Vielfalt befreien. Artenschutzorganisationen gründen ein europäisches Netzwerk für die Legalisierung von alternativem Saatgut. Und wenn das Image wichtiger ist als die Funktion, das Phänomen Markenkleider. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Schweiz und Italien haben ein neues Polizeiabkommen unterzeichnet. Es soll mehr Sicherheit an der Grenze bringen, sowie einen wirksamen Kampf gegen die organisierte Kriminalität und das Schlepperwesen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Italiens Innenminister Angelino Alfano haben das Abkommen gestern in Rom unterzeichnet. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdramen vor Lampedusa kam auch die Zusammenarbeit im Migrationsbereich zur Sprache. Wichtiges Thema war das Dublin-Abkommen. Es regelt, welcher Staat für die Prüfung von Asylgesuchen zuständig ist. Laut Mitteilung vom Justiz- und Polizeidepartement EJPD ist Italien eines der wichtigsten Partnerländer der Schweiz in Dublin-Fällen, sprich viele Flüchtlinge werden nach Italien zurückgeführt. Sommaruga betonte, sie habe Verständnis dafür, dass Länder an den EU-Außengrenzen eine Neuregelung verlangen, meinte aber, die Schweiz wolle nicht, dass das Dublin-Abkommen ausgehöhlt werde. Militärdienst für jedermann, auch für Menschen mit psychischen oder körperlichen Leiden. Vor wenigen Wochen sind laut einem Bericht von Radio SRF zum ersten Mal auch nach herkömmlichen Kriterien untaugliche Männer in die Rekrutenschule eingerückt. Rund 10 Männer leisten seither trotz ihrer körperlichen oder psychischen Einschränkung Militärdienst. Wie Armeesprecher Christoph Brunner sagte, tragen sie keine Waffen, jede Person würde separat begutachtet und betreut. Dieses Recht auf Militärdienst wurde hart erkämpft. Ein Diabetes-Betroffener ging dafür bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil er der Meinung war, auch sogenannte Untaugliche sollten eine Chance haben, Militärdienst zu leisten. Bei der Armee sind laut SRF bisher rund 170 Gesuche eingegangen. Davon wurden bis heute rund 90% bewilligt. Der Internetriese Google will mit Infos von Nutzerinnen und Nutzern Werbung machen. Google will Nutzerinformationen wie Profilfotos, Bewertungen und Produktkritiken für Werbung verwenden. Konkret bedeutet das, wenn ein bei Google angemeldeter User auf einer mit Google verknüpften Seite ein Restaurant bewertet, kann dieses Restaurant inklusive Name, Profilfoto und Empfehlung in den Suchergebnissen einer anderen Person auftauchen. Google verspricht sich davon wirkungsvollere und von Usern besser akzeptierte Werbung. Datenschützer in den USA zeigen sich kritisch, persönliche Daten für kommerzielle Zwecke zu verwenden, sei ohne ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen nicht mit dem Gesetz vereinbar. User können die automatische Online-Werbung verhindern, wenn sie bei den Einstellungen am richtigen Ort ein Häkchen setzen. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es anfangs noch bewölkt mit Regen, dann gibt's Aufhellungen, der Regen lässt nach bei rund 15 Grad. Auch der Donnerstag beginnt mit Schauern, dann gibt's aus Westen Wetterbesserung bei Temperaturen bei bis um 18 Grad.
95,6. Rabe Info.
Den Krieg humaner gestalten. So lautet das ambitionierte Ziel der Abteilung für menschliche Sicherheit vom Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten EDA. An der Jahreskonferenz diesen Freitag diskutieren Chefdiplomaten, wie die Schweiz zum Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten beitragen kann. Gerade in Syrien sollte die Schweiz aktiver werden, sagt Claude Will, Leiter der Abteilung für menschliche Sicherheit vom EDA, gegenüber Karin Bachmann.
Sie haben es gesehen mit dem Einsatz von Chemiewaffen. Das ist verboten bei X-Konferenzen, bei X-Dokumenten, wurde dennoch gemacht. Zum Glück hat man heute zumindest in dieser Dimension der Syrien-Krise reagiert. Aber der Rest der Zivilen, die nicht durch Chemiewaffen sterben, sondern durch ganz normale Feuerwaffen, die einfach undiskriminiert eingesetzt werden, dieses Leiden muss auch angegangen werden. Da muss auch die Schweiz aktiv sein.
Das humanitäre Völkerrecht setzt Regeln für den Krieg zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die Durchsetzung dieser Genfer Konvention gestaltet sich laut Claude Wild vor allem in internen Konflikten wie in Syrien besonders schwierig.
Weil zum Teil eben die Akteure diese Regeln nicht kennen. Wieso kennen sie es nicht? Weil viele Akteure heute in internen Konflikten sind nicht staatliche Akteure, die vielleicht, bevor sie ein Rebell waren, vielleicht ein Taxichauffeur waren oder ein Beck oder ein Ingenieur. Und die führen heute Krieg. Wurden die irgendwann, wie es ein Stabsoffizier einer normalen Armee auf diesem Gebiet trainiert? Wahrscheinlich nicht.
Ein anderes Problem sieht Claude Wild bei den humanitären Organisationen selbst. Es sind immer mehr lokale und internationale NGOs in Konfliktzonen tätig, die nicht neutral agieren und auch nicht für die humanitäre Hilfe ausgebildet sind. Dies gestaltet die Arbeit von neutralen Organisationen wie dem Roten Kreuz komplexer und gefährlicher, so der Chefdiplomat.
In der Tat, die humanitären Helfer sind wirklich vielen Gefahren ausgesetzt. Heute noch mehr als früher, weil eben so viele bewaffnete Akteure nicht sensibilisiert wurden oder, wie man oft sieht in Krisengebieten, hat man auch eine ganze Dimension, die kriminell bedingt ist, ja, die von dem Chaos der Krise profitieren. Diese Leute sind oft auch in Handlungen gegen die Humanitären involviert. Es kann zu schlimmen Fällen führen wie in Somalien, wo sich letztlich eine größere Organisation zurückgezogen hat, weil eben zwei ihrer Mitarbeiter getötet wurden.
Die entsprechende Regierungsstrategie für bewaffnete Konflikte verabschiedet der Bundesrat voraussichtlich morgen. Doch das Ziel, die Kämpfenden von einer humaneren Kriegsführung zu überzeugen, klingt noch ziemlich absurd.
Ein nichtstaatlicher Akteur, der von sich gibt, dass er einen legitimen Kampf führt, der will ja auch sein Image pflegen. Und das ist sehr wichtig, dass man ihm als erstes sagt, die erste Dimension seiner Kredibilität ist, wie geht er mit den Zivilen um? Wie führt der Krieg? Und wir haben gesehen, wenn man gewisse nichtstaatliche Akteure auf das anspricht, einige reagieren ganz gut und versuchen, hier ihr Verhalten zu ändern. Andere, die kriminell bedingt sind, sind hoffnungslos. Und dort gibt es nur eine Message: Früher oder später wird Rechenschaft gezogen. Also man muss sich gut überlegen, wenn man ein Kriegsverbrechen verübt.
So Claude Will, Leiter der Abteilung für menschliche Sicherheit vom EDA.
Rabe Info 95,6.
Eigentlich gäbe es hunderte von verschiedenen Tomaten, Kartoffeln oder Rübensorten. Allerdings hat die Agrarindustrie in den letzten Jahrzehnten die meisten alten Sorten vertrieben. In Europa wurden sogar Gesetze geschaffen, die gewisse Arten verbieten. Nun haben sich verschiedene Bauernorganisationen und Saatgutinitiativen zusammengetan, um gemeinsam für die Rückkehr der Artenvielfalt beim Saatgut zu kämpfen. Schweizer Organisationen wie Pro Specie Rara spielen dabei eine Vorreiterrolle. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Let's liberate diversity, zu Deutsch lasst uns die Vielfalt befreien. So nennt sich das neu gegründete Netzwerk von europäischen Artenschutzorganisationen. Verschiedene Bauernorganisationen und Saatgutinitiativen wollen auf europäischem Niveau dafür kämpfen, dass verschiedenste Pflanzensorten wieder genutzt werden dürfen. An vorderster Front engagiert sich dabei auch die Schweizer Organisation Pro Specie Rara. Geschäftsführer Bella Barta erklärt, wie es dazu kam, dass die Artenvielfalt auf Europas Äcker in den letzten Jahrzehnten zum Verschwinden gebracht wurde.
Man muss sehen, dass in den 30er Jahren Gesetze geschaffen wurden, um eben den überhaupt die private Saatgut- oder die Sortenzüchtung überhaupt zu fördern. Weil in dieser Zeit gab es noch sehr viele Sorten, alte Sorten oder traditionell genutzte Sorten auf dem Markt. Und das hat für diese Zeit ein bisschen, sagen wir mal, verhindert, dass neue Sorten auf den Markt kommen konnten. Und da hat der Staat dann im Prinzip Gesetze geschaffen, die das Verwenden von alten Sorten, die eben nicht mehr den neuen Ansprüchen, nicht mehr genügen, dass man die versucht, über das Saatgutgesetze ein Prinzip, man kann es sagen, zu verbieten.
Dahinter steckte die Idee, die Industrie anzuspornen, das heißt Forschung und Entwicklung von neuen Sorten zu fördern. Das sei in dieser Zeit durchaus sinnvoll gewesen, findet Pro Specie Rara Geschäftsführer Bella Barta.
Und das war eigentlich zuerst einmal, sagen wir mal, verständlich und vielleicht gar nicht völlig falsch, nur heute der Schuss ging eigentlich ein bisschen sozusagen zu weit. Weil heute ist es so, dass natürlich das dazu geführt hat, dass diese Sorten, die eigentlich staatlich verboten wurden, dann eben völlig verschwunden sind und man heute eine starke Konzentration hat auf ganz wenige Produzenten, die eben nur noch ein eingeschränktes Sortenangebot überhaupt auf dem Markt haben und bringen. Und das möchte man eigentlich verhindern.
Dass sich die europäischen Artenschutzorganisationen unter dem Motto «Let's liberate diversity» gerade jetzt vernetzen, hat einen guten Grund. Im Moment werden sowohl europäische Gesetze als auch globale Vereinbarungen überarbeitet. Die Agrarindustrie kämpft dafür, die Regeln strikt zu halten. Sie will keinen Parallelmarkt mit alternativen Sorten. Artenschutzorganisationen wie Pro Specie Rara hingegen hoffen, die strengen Gesetze des letzten Jahrhunderts wenigstens zum Teil rückgängig zu machen.
Jetzt hat man die Hoffnung, oder mit dem neuen Gesetz, diesem EU-Saatgutgesetz, dass da wieder ein gewisses Fenster für diese alten Sorten aufgeht. Und man merkt immer, irgendwo geht wieder ein Fenster auf. Plötzlich denkt man, jetzt kann man wieder mit Sorten hineinkommen auf den Markt. Und dann werden dann wieder über andere Regulierungen, wie zum Beispiel, dass die Sorten sehr einheitlich sein müssen, werden auf der einen Seite wieder die Türen wieder zugeschlagen, weil unsere alten Sorten eben nicht einheitlich sind, oder? Also in der Produktion und in der Ernte oder was auch im Aussehen.
Bella Barta und seine Organisation Pro Specie Rara beraten ihre europäischen Partnerorganisationen im Tauziehen um neue Gesetze. In der Schweiz haben sie nämlich schon erreicht, dass alte Arten wieder verbreitet werden dürfen.
Die Schweiz ist im Moment eine Insel in Europa. Wir haben eine sehr liberale Saatgutgesetzgebung und wir haben zum Beispiel etwas, was es in der EU überhaupt nicht gibt. Wir haben alles, was mit Kleinmengen zu tun hat, also das, was man in den kleinen Päckchen an Saatgut finde, das ist bei uns überhaupt nicht geregelt. Das heißt, ich muss keine Sorten offiziell anmelden oder die irgendwie registrieren lassen oder einen Vergleichsanbauen finanzieren. Also diese Verifizierung muss ich nicht machen für die kleinen Pakete.
Im Kleinen ist sehr viel möglich. So können Menschen problemlos in ihren Gärten spezielle Sorten ziehen oder ein Koch kann für sein Restaurant besondere Tomaten züchten. Nur Großproduktionen unterliegen strengen Gesetzen. Dieses Schweizer Modell scheint zu funktionieren. Nun hofft das Netzwerk Let's Liberate Diversity, dieses Modell in die EU importieren zu können. Ob sie sich damit gegen die Lobby der mächtigen Agrarindustrie durchsetzen kann, wird sich weisen.
95,6. Rabe Info.
Ob Adidas, Nike, Lonsdale oder Switcher, der Name ist in jedem Fall Programm. Sobald das Image von Kleidungsstücken wichtiger ist als deren praktische Funktion, dann sind es Markenkleider. Diesem Phänomen Markenkleider hat der deutsche Kultur- und Erziehungswissenschaftler Rudi Meier seine Doktorarbeit gewidmet. Sein Buch Markenkleidung, Geschichte, Diskurs, Praktiken ist gerade eben im Ventil Verlag erschienen. Unsere Kollegen vom Bermudafunk in Mannheim haben Rudi Meier getroffen und ihn gefragt, wo denn die Wurzeln vom Phänomen Markenkleider liegen.
Marken entstehen in genau dem Moment, wo Produkte massenhaft hergestellt werden, nämlich im Zuge der Industrialisierung. Das heißt, Güter des täglichen Bedarfs werden nicht mehr als Einzelstücke in Anführungszeichen, sondern wirklich seriell in der Masse produziert. Und in dem Moment, wo die Kleidung massenweise hergestellt wurde, hatten die ein großes Problem, nämlich wie unterscheiden sich meine Produkte eigentlich noch von denen der anderen Hersteller? Und die Folge war, die Unternehmen haben sich Markenzeichen gegeben. Also Marken entstehen im Zuge der Industrialisierung und Markenkleidung gibt's als Phänomen tatsächlich deutlich später erst, nämlich in dem Moment, wo ein Image eines Produkts vor die praktische Funktion von Kleidung tritt. Und das beginnt Ende der 70er, 1970er, Anfang der 1980er Jahre erst.
Ende der 70er, Anfang der 80er, das war ja so die erste große weltweite Überproduktionskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Hat es auch damit was zu tun?
Man kann es sicher mit vielen Brillen anschauen, so ein Phänomen. Eigentlich beginnt bereits in den 50er Jahren, wenn man sich sozusagen unter dem Stichwort Amerikanisierung der Jugend, ja, die Jeans wird nach Europa gebracht. Wir finden die Musik, der Rock'n'Roll, alles das sind natürlich wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Markenkleidung, Popularisierung und Ausdifferenzierung von Jugendkultur, Jugendszenen. Und das explodiert natürlich in den 70er Jahren. Ja, wir haben Ende der 60er die Hippies, dann die Punks Mitte der 70er Jahre und mit dieser Explosion von Jugendszenen wächst natürlich auch der Bedarf, sich über nicht nur Musik, sondern vor allem auch Kleidung stilistisch voneinander abzugrenzen und da bietet der Kapitalismus natürlich ganz schnell ein ganz breites Angebot für jede Szene, das entsprechende Accessoire, Utensil, die entsprechende Marke. Ich verwende in meiner Arbeit den Begriff des kognitiven Kapitalismus als sozusagen nächste Stufe dieser Entwicklungsform. Kognitiv meint, heute wird nicht mehr über Produkte Geld verdient, sondern über das Wissen, wie Produkte gewünscht und gedacht werden. Und das Beispiel, das ich immer ganz gerne bringe, ist zum Beispiel die Produkte von Nike aus den USA, die ganz früh anfangen, zum einen in Billiglohnländern produzieren zu lassen und zum anderen ganz früh auch schon das Produkt selber weitgehend in den Hintergrund stellen und das Image des Produkts, ja, sportlich sein, in Bewegung bleiben. Und der Slogan von Nike ist ein klassischer Empowerment, just do it. Ja, es geht um Subjektivierung in der Fachsprache, es geht um, das ist deine Geschichte, das ist dein Ding, ja. Sei anders, ja. Unterscheide dich. Das sind die Logiken, wie die meisten Markenhersteller heute auch ihre Produkte bewerben. Und wenn man mal ganz klassisch reinguckt, an wie verdient dieses Unternehmen Nike Geld? Nicht mehr in der Herstellung von Dingen, ja. Im Produkt selbst liegt kein Wert mehr. Ein paar Turnschuhe herstellen kosten Dollar, ja. Verdient wird in der Tat am Aufblähen über die kulturellen Settings, wie das Produkt gedacht werden kann aus Sicht der Konsumentinnen. Und dann geben die Leute auch gern richtig viel Geld aus, weil es ihnen ja ein gutes Lebensgefühl möglicherweise verschafft, anders zu sein wie andere.
Also das heißt, über das Tragen von Markenklamotten produziere ich nicht nur das Bild von mir, das ich gerne in der Öffentlichkeit abgeben möchte, sondern ich produziere da auch ein Bild von mir für mich.
Selbstverständlich. Jedes Produkt, das sozusagen nicht diese Doppelanforderung erfüllt, fällt im Markt durch. Neulich gab es eine schöne Geschichte, Abercrombie & Fitch. Da hat die Presseabteilung einen richtig bösen Fehler gemacht, nämlich sie haben gesagt, ja, wir bieten unsere Produkte nicht in allen Größen an, weil wir nicht wollen, dass zum Beispiel etwas molligere Menschen unsere Produkte anziehen. Die Aktie rauscht 19% in den Keller, weil das natürlich eine Beleidigung der Kundinnen und Kunden ist und sagen, das ist eine Verletzung dieser Vorstellung, dass wir darüber entscheiden, wie wir auftreten. Und da haben sie einfach einen schlimmen Fehler gemacht.
Soweit der Kultur- und Erziehungswissenschaftler Rudi Meier. Sein Buch Markenkleidung, Geschichte, Diskurs, Praktiken ist im Ventil Verlag erschienen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spahr und unsere neue Inforedaktorin Karin Bachmann. Wir freuen uns. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen guten Rest der Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.